SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien gab es am Abend die nächste Goldmedaille für Deutschland. Skispringer Philipp Raimund war auf der Normalschanze nicht zu schlagen und ist Olympiasieger. Eine echte Überraschung, denn er konnte zuvor noch kein Weltcup-Springen gewinnen. Unser Olympiareporter Edgar Endres berichtet.
Es ist ein Abend für die Ewigkeit, diese Goldmedaille für Philipp Raimund in einem super, super starken Wettkampf. Schon nach dem ersten Durchgang führt der 25-Jährige nach 102 Metern da noch ganz, ganz knapp vor Valentin Foubert. Als letzter musste er dann einen Supersatz von Kasper Tomaschiak überbieten, schafft das mit 106,5 Metern mit tollen Haltungsnoten und gewinnt am Ende doch relativ deutlich vor dem Polen. Philipp Raimund holt 8 Jahre nach Andy Wellinger im Pyeongchang wieder eine Goldmedaille von der kleinen Anlage. Gemeinsame Dritte werden Renny Caido und Gregor Deschwanden aus der Schweiz.
Tja, und Raimund selbst, der im schwäbischen Göppingen geboren ist, war nach seinem sensationellen Erfolg natürlich überglücklich.
Der erste Sprung, vor dem war ich scheiße nervös. Und dann vom zweiten Sprung, sind alle ausgerastet die ganze Zeit. Das heißt, ich habe gewusst, es geht auf jeden Fall weit. Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich bin so, so stolz drauf, dass ich es geschafft habe. Jetzt bin ich einfach Olympiasieger, das ist unglaublich.
Ja, hat's auf jeden Fall spitze gemacht, Philipp Raimund, gestern Abend bei Olympia. Für die Sanierung von Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und den Ausbau von Kitas bekommen die Bundesländer 4 Milliarden Euro zusätzlich. Das hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern entschieden. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Christine Beit.
Schon in diesem Jahr sollen laut Bundesforschungsministerin Bär Investitionen möglich sein. Das Geld soll aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sonderschuldentopf für Infrastruktur und Klimaschutz kommen. Mit mehr als 840 Millionen Euro fließt die größte Summe nach Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Die kleinsten Summen bekommen Bremen, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Für die Länder sei das ein wichtiger Schritt, um den Sanierungsstau mit dem nötigen Tempo abzubauen, sagte der niedersächsische Wissenschaftsminister Mors.
Der Mann, der vor einer Woche in Rheinland-Pfalz den Zugbegleiter Serkan Çalar angegriffen und tödlich verletzt haben soll, ist offenbar am selben Tag schon einmal auffällig geworden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und zitiert aus einem Artikel des Magazins Spiegel. Einzelheiten von Katharina Scheer aus unserer Nachrichtenredaktion.
Bundespolizisten hatten den 26-Jährigen demnach schon am Mittag in Kaiserslautern aus einem TGW geholt, weil er dort randaliert haben soll. In dem Fall sei kein Schaden entstanden, eine Fahrkarte hatte er wohl auch. Am Nachmittag dann aber nicht mehr, als er in einem Regionalexpress bei Landstuhl kontrolliert wurde. Der Zugbegleiter wollte ihn aus dem Zug werfen, der Schwarzfahrer wehrte sich mit heftigen Faustschlägen. Der Schaffner starb an einer Hirnblutung. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft, gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.
Nach den heftigen Protesten in Australien gegen den Besuch des israelischen Präsidenten Herzog hat sich Australiens Premierminister Albanese für Ruhe und friedliche Demonstrationen ausgesprochen. Gestern war es in Sydney zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Florian Barth berichtet.
Fernsehaufnahmen zeigen, wie einige Demonstranten versuchten, Blockaden zu durchbrechen, während die Polizei sie zurückdrängte. Die Beamten setzten Tränengas und Pfefferspray ein, um die Menge aufzulösen. Die Proteste richteten sich gegen den Krieg im Gazastreifen und den Besuch des israelischen Präsidenten Herzog. Der ist unter anderem nach Australien gereist, um der Opfer des Terroranschlags vom Bondi Beach im Dezember zu gedenken. Dabei hatten zwei vom islamistischen Staat inspirierte Männer 15 Menschen erschossen, die das jüdische Chanukka-Fest gefeiert hatten.
Im Zuge des Epstein-Skandals gerät der britische Premierminister Keir Starmer weiter unter Druck. Nach seinem Stabschef ist gestern auch sein Kommunikationschef zurückgetreten. Und in Starmers Labour-Partei gibt es eine erste prominente Stimme, die seinen Rücktritt fordert, der schottische Labour-Chef Sarwar. Mit Blick auf die Regionalwahlen in Schottland distanzierte er sich von London. Starmer steht in der Kritik, weil er den ehemaligen britischen Wirtschaftsminister Mandelson zum US-Botschafter gemacht hatte, obwohl er wusste, dass der Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein hatte. Unser London-Korrespondent Christoph Prössl fasst den Tag gestern zusammen.
Das war heute der Stresstest für Keir Starmer. Dann gab es aber eine Wende am Nachmittag, als zahlreiche Spitzenpolitiker von Labour sich hinter Keir Starmer gestellt haben. Darunter auch Angela Rayner, die schon als mögliche Nachfolgerin gehandelt worden war. Diesen Tag hat Keir Starmer also politisch überlebt. Aber die kommenden Tage dürften eine Herausforderung sein, bis in den Mai, wenn die Regionalwahlen hier stattfinden.
Im Handelsstreit der USA mit Kanada droht US-Präsident Trump damit, eine neue Grenzbrücke zu blockieren. Er werde deren Eröffnung in diesem Jahr nicht zulassen, schrieb er auf seiner eigenen Online-Plattform, bis Kanada die USA fair behandelte. Die Auto-, Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Detroit River verbindet die kanadische Stadt Windsor mit der US-Metropole Detroit. Kanada hat den Bau bezahlt. Die Brücke müsse mindestens zur Hälfte den USA gehören, forderte Trump und kündigte Verhandlungen an. Der vergangene Januar war der fünftwärmste auf der Welt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Trotzdem war er in Europa mit einer Durchschnittstemperatur von minus 2,34 Grad so kalt wie zuletzt vor 16 Jahren. Das zeigen Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Auch in anderen Regionen der Nordhalbkugel, zum Beispiel in den USA, war es extrem kalt. Auf der Südhalbkugel dagegen herrschte Rekordhitze, die auch zu den riesigen Waldbränden in Australien und Chile beitrug. Auch an Nord- und Südpol wurden überdurchschnittlich hohe Temperaturen gemessen. Und der Klimawandel sorgt auch dafür, dass immer mehr Weideflächen auf der Erde verschwinden. Das steht in einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ulrike Brandt aus der ARD-Klimaredaktion fasst die Ergebnisse zusammen.
Bisher ist etwa ein Drittel der Erdoberfläche mit Weideland bedeckt. Das Forscherteam hat verschiedene Szenarien durchgerechnet. Je nachdem, wie viele CO2-Emissionen weltweit noch ausgestoßen werden, könnten rund ein Drittel bis die Hälfte aller Weideflächen weltweit nicht mehr nutzbar sein. Der Grund: steigende globale Temperaturen, Änderungen bei Niederschlägen und Luftfeuchtigkeit. Das würde laut Potsdam-Institut mehr als 100 Millionen Menschen treffen, die von der Weidewirtschaft leben. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent würden wichtige Weideregionen schrumpfen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh ist es oft noch trocken, tagsüber dann verbreitet regnerisch. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 4 bis 12 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Filmbranche ist im Umbruch. Während große Blockbuster früher erstmal fürs Kino gedreht wurden, landen sie heute zum Beispiel oft direkt auf einer der großen Streaming-Plattformen. Die ganze Woche über sprechen wir hier darüber, was das für die Zukunft von Film und Kino bedeutet. Und wenn sich die Branche verändert, muss sich natürlich auch der Nachwuchs neu orientieren. Für angehende Filmschaffende stellt sich also mehr denn je die Frage, welche Fähigkeiten sie brauchen und welche Wege realistisch sind. Die deutsche Kaderschmiede für Regisseure, Kameraleute, Drehbuchautoren oder Cutter ist die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Ihre Absolventen haben schon viele Preise vom Studenten-Oscar bis zum Deutschen Filmpreis gewonnen. Andreas Bareis ist seit vergangenem Jahr Direktor der Filmakademie. Der TV-Produzent hat 2008 dort selbst das Masterclass-Programm absolviert. Herr Bareis, wie hat sich denn die Ausbildung an der Filmakademie seit Ihrem eigenen Studium verändert?
Die Ausbildung an der Filmakademie ändert sich fortwährend, nicht nur erst seit meiner eigenen Studierendenschaft in Ludwigsburg. Die Bandbreite, die wir in Ludwigsburg anbieten, ist so groß, wie das Filmschaffen groß ist. Fortwährend passen wir das an. Konkretes Beispiel: heutzutage stellen sich alle die Frage, was eigentlich die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf das Filmschaffen ist. Promptet man plötzlich Filme? Und unsere klare Antwort ist nein. Kann man es einfach ignorieren? Da ist unsere klare Antwort auch nein. Und so bereiten wir unsere Studierenden vor auf einen angstfreien Umgang mit den neuen Tools. Und gleichzeitig setzen wir auf das, worauf es künftig auch ankommen wird, nämlich den Human Factor, die kreative Exzellenz. Und genau mit dieser Haltung, einerseits technologieoffen und andererseits den Künstler, die Künstlerin stärken, das zeichnet uns aus. Und das ist auch das, was den Wandel charakterisiert an der Filmakademie.
Schauen wir mal nochmal zum Thema KI. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht, dass der Mensch im Filmbusiness durch die KI ersetzt wird. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie man KI einsetzen kann. Inwiefern ändert das auch die Inhalte der Studiengänge? Also kann man sich als junger Filmschaffender noch erlauben, überhaupt keine Ahnung von KI zu haben?
Das obliegt den Filmschaffenden, den Jungen, ob sie sich dem öffnen wollen oder nicht. Wir zwingen niemanden, aber wir legen es nahe. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir die Leute zu mündigen Nutzerinnen und Nutzern einer Maschine machen. Und da bieten wir jetzt ab dem ersten Semester sogenannte AI Literally Sessions an. Das heißt, wir lehren ganz bewusst die Möglichkeiten der Maschine, aber auch deren Grenzen, deren kreative Grenzen, aber auch deren ethische Grenzen. Und dann obliegt es unseren Studierenden, sich zu entscheiden, wollen sie die Maschine für sich nutzbar machen oder nicht.
Und gibt es gleichzeitig Sorgen, dass durch die KI in Zukunft viele Jobs wegfallen könnten in der Branche?
Absolut. Absolut. Da darf man gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Das wird auch der Fall sein. Alles, was automatisierte Vorgänge sind, das wird künftig die Maschine übernehmen und sie übernimmt es zum Teil jetzt schon. Was eine große Herausforderung ist für unsere Studierenden, also gerade die Einstiegsjobs, das Assistieren, das ist eine Herausforderung für die jungen Filmschaffenden. Aber wir bilden ja die Leute aus, die letztlich an der Spitze des kreativen Schaffens stehen. Und die wird es künftig auch weitergeben.
Und die wollen natürlich auch in Zukunft am liebsten große Filme machen. Unsere Serie diese Woche hat den Titel Die große Leinwand. Ist da der Kinofilm für Ihre Absolventen noch so das Nonplusultra oder liegt der Fokus gerade durch die vielen Streaming-Anbieter mittlerweile eher so im Bereich Serie oder vielleicht sogar Kurzvideos für Social Media?
Also Kurzvideos für Social Media ist sicherlich nicht der Hauptfokus unserer Studierenden. Es gab eine Zeit, da hat der Streamer und die Möglichkeit, eines Tages für Netflix, Amazon, Disney und Co. zu schreiben, zu inszenieren, den Wunsch der Studierenden geprägt. Inzwischen stelle ich einen Wandel fest, dass unsere Studierenden dann doch wieder von der großen Leinwand, vom großen Kinofilm, sei es szenisch, aber auch dokumentarisch, zu träumen beginnen.
Andreas Bareis war das hier in SWR Aktuell. Er ist Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit dem Intendanten des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen darüber, inwiefern solche Festivals der Kinobranche aus der Krise helfen können.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Bevor morgen wieder über den Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder verhandelt wird, macht die Gewerkschaft Verdi heute nochmal Druck mit einem bundesweiten Warnstreik. Wo im Südwesten heute nichts mehr geht, weiß Stefanie Geißler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
In Rheinland-Pfalz beteiligen sich am Streik unter anderem Beschäftigte der Universitäten Mainz und Koblenz, vom Landesbetrieb für Mobilität Rheinland-Pfalz sowie Beschäftigte der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach und der Rhein-Hessen-Fachklinik in Alzey. In den Kliniken gibt es eine Notfallversorgung. Die Streikenden versammeln sich am Vormittag in Mainz und ziehen gemeinsam zu einer Kundgebung in die Innenstadt. Auch in Baden-Württemberg wird gestreikt, in Mittelbaden unter anderem am Karlsruher Institut für Technologie und am Kalfa-Zentrum für Psychiatrie. Ebenso zum Streik aufgerufen sind die Landesbeschäftigten in den Landkreisen Tübingen, Esslingen und Reutlingen. In der Region Rhein-Neckar versammeln sich die Streikenden in Heidelberg, darunter Mitarbeitende der Wieslocher Psychiatrie PZN, der Unis Heidelberg und Mannheim und des Arbeiter-Samariter-Bundes.
Die Bundesregierung legt heute eine umfassende Studie zu Gewalt in Familie, Partnerschaften und im öffentlichen Raum vor. Die vom Bundeskriminalamt betreute Untersuchung soll, anders als die Kriminalstatistik, nicht nur die angezeigten Fälle abbilden, sondern auch das sogenannte Dunkelfeld, also das tatsächliche Ausmaß von Gewalt. Dafür wurden 15.000 Männer und Frauen repräsentativ befragt. Aus Berlin berichtet Markus Sambale.
Die Erwartungen sind hoch an die neue Studie. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren soll es wieder belastbare Daten geben. Ein besonderer Blick richtet sich auf Gewalt durch Partner und Ex-Partner. Besonders betroffen sind Frauen, die überwiegend von Männern angegriffen werden. Erst vor kurzem hatte das Bundeskriminalamt die steigenden Zahlen beklagt. Danach werden pro Stunde im Durchschnitt 15 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. In der Kriminalstatistik tauchen aber nur die angezeigten Fälle auf. Das reale Problem ist sehr viel größer. Gerade bei häuslicher Gewalt. Aus der neuen Studie ergibt sich, dass bei Partnerschaftsgewalt nur 5% der Taten angezeigt werden. Denn viele Betroffene schämen sich oder werden unter Druck gesetzt.
Um Schutz vor Betrug, Manipulation und emotionaler Gewalt im Netz geht's heute beim Safer Internet Day, einem Aktionstag, der auf eine Initiative der EU zurückgeht. Dabei stehen vor allem Kinder und Jugendliche im Fokus. In Deutschland wird ja gerade auch über ein Social-Media-Verbot nachgedacht. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas fragt sich, ob so etwas nicht auch für Politiker sinnvoll wäre, zu ihrem und unserem Schutz.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Mit Verboten ist das ja so eine Sache. Eigentlich sind sie ganz schön unsexy und keiner hat so wirklich Lust drauf. Zugleich sind sie an vielen Stellen doch ganz sinnvoll und können sogar Leben retten. An einer roten Ampel zum Beispiel. Apropos retten. Ein Social-Media-Verbot für Politiker und Politikerinnen hätte vielleicht so manche Karriere vor einem jähen Ende bewahrt. Die von Christine Lambrecht zum Beispiel, Verteidigungsministerin unter Kanzler Scholz. Hätte die nicht in der Silvesternacht 2023 ein Video ins Netz geladen, auf dem sie über den Ukraine-Krieg spricht und von tollen Begegnungen schwärmt, während im Hintergrund die Böller knallen, dann hätte sie eventuell gar nicht zurücktreten müssen. Vielleicht muss es aber auch nicht gleich immer ein Verbot sein. Immerhin schauen offenbar viele Menschen CSU-Chef Markus Söder gern dabei zu, wie er Burger bei McDonald's isst. Oder eine Leberkässemmel. Oder eine kleine Haxe mit Sauerkraut. Aber dem ein oder anderen wird's dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Helfen könnte da die politische Urforderung der CSU nach einer Obergrenze. Auch für Hashtags wie, na sagen wir, Söder isst. Für ein besseres Internet mit weniger Senf.
Tja, und ein paar Nürnberger Rostbratwürste in Bio aus Söders Heimatstadt könnten heute einige Fachbesucher auf der größten Biomesse der Welt essen. In Nürnberg startet nämlich heute die Biofach. Sie bringt Hersteller und Händler aus der Bio-Lebensmittel- und Kosmetikbranche zusammen. Sabine Schütze aus unserer Umweltredaktion berichtet.
Mehr als 2200 Ausstellende aus über 100 Ländern präsentieren bis Freitag ihre Produkte, vernetzen sich und diskutieren Entwicklungen des Ökomarktes. Der kann gegen den Trend seit 2 Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen. Bioakteure und Akteurinnen aus Landwirtschaft, Produktion, Handel sowie der Gastronomie sind vor Ort, ebenso die Naturkosmetikbranche. Schwerpunkt sind aber wie immer ökologisch produzierte Lebensmittel und Getränke. Auch etliche Unternehmen aus dem Südwesten präsentieren ihre Neuheiten, wie die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Taifun Tofu, die Wasgau Ölmühle und Bio Vegan.
Und dann gibt's heute natürlich auch wieder ganz viel Sport. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien stehen die nächsten Medaillenentscheidungen an. Und es gibt auch wieder einige Möglichkeiten für deutsche Sportlerinnen und Sportler, Edelmetall zu holen. In welchen Disziplinen die Chancen gut stehen, fasst unser Sportreporter Achim Scheu zusammen.
Julia Taubitz führt nach 2 von 4 Läufen vor Merle Fräbel. Ein deutscher Doppelsieg ist also gut möglich. Die Skispringerinnen und Skispringer wollen im Mixed-Team eine Medaille. In dem Wettbewerb, bei dem pro Team 2 Frauen und 2 Männer springen, hat Deutschland nach der Goldmedaille gestern von Philipp Raimund durchaus gute Chancen und auch das Selbstbewusstsein, die deutsche Medaillenbilanz aufzuhübschen. Biathlet Philipp Navrat hofft über 20 Kilometer auf einen Podestplatz. Die Top-Favoriten sind aber andere. Das deutsche alpine Ski Duo in der Teamkombination der Frauen will ebenfalls aufs Podest. Allrounderin Emma Eicher wird den Slalom bestreiten. Die Abfahrt übernimmt Kira Weidle-Winkelmann.
Am Abend gibt es dann auch noch im deutschen Fußball eine wichtige Entscheidung. Im DFB-Pokal-Viertelfinale ist der SC Freiburg bei Hertha BSC Berlin zu Gast. Schon zum 3. Mal trifft Erstligist Freiburg damit in dieser Saison im Pokal auf einen Zweitligisten. Im Berliner Olympiastadion wollen die Südbadner dann den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.